Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben. Mit dem Vers aus Psalm 133,1 begrüße ich euch alle recht herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern wollen. Schön, dass ihr alle da seid. Das heutige Predigtthema: Beziehung, deine Seele braucht Frieden. Das Vorspiel, das wir gerade gehört haben, stammt aus der Ouvertüre zur Schöpfung von Joseph Haydn. Das Bild, die Erschaffung Adams, von Michelangelo aus dem Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle des Vatikans. Ich war schon mal in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan und man muss sagen, das ist, ja, da steht man da und ist sehr erfasst von diesem Deckenfresko. Und ich muss gestehen, das Bild musste ich dann auch erstmal suchen. Ich möchte mit uns beten und wer kann, möchte bitte aufstehen. Vater, danke, dass wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und du mitten unter uns bist. Segne Helmut, der heute für uns die Predigt hält und alle, die deine Botschaft heute weitergeben. Sei auch bei allen, die heute nicht hier sein können, weil sie krank, zu alt oder auch aus anderen Gründen verhindert sind. Sei auch bei deinen Kindern, die unter Verfolgung leiden, die in Kriegsgebieten leben, die Sorgen und Nöte haben. Hilf auch den vielen Kranken und Einsamen, schenk ihnen Hoffnung. Sende den Familien, die Angehörige verloren haben, deinen Trost. Ich bitte dich auch, lass uns deine Liebe in diese Welt ausstrahlen. Hilf uns, Frieden zu stiften und zu halten, im Kleinen, in unseren Familien, wie im Großen. Segne uns, damit wir neue Beziehungen knüpfen zu denen, die den Weg zu dir noch nicht gefunden haben. Wir wollen deine Boten sein, damit unsere Gemeinden wachsen. Segne auch die Veranstaltungen, die zu unserem Jubiläum geplant sind, und hilf uns, gute Gastgeber zu sein. Danke, Herr Jesus, dass wir immer zu dir kommen dürfen, mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten und Nöten. Danke für deine Gnade, deine Liebe und Geduld. Danke für deine Schöpfung und Versorgung. Danke für deine Vergebung. Dir sei Dank, Lob und Ehre. Amen. Ich lese uns jetzt aus Prediger die Verse, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. Zwei haben es besser als einer allein. Noch etwas Sinnloses habe ich auf dieser Welt beobachtet. Manch einer lebt völlig allein, niemand ist bei ihm, auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch kein Leben, so vergeudet man nur seine Zeit. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer alleine warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Beziehung. Deine Seele braucht Frieden. Eine Beziehung ist eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Personen. Beziehungen sind nicht immer einfach. Je mehr Personen eine Beziehung eingehen, desto komplizierter wird es meistens. Aber der Mensch braucht Beziehung, sonst vereinsamen wir. Das haben viele in der Corona-Zeit schmerzlich festgestellt. Manche Menschen haben allerdings so schlechte Erfahrungen in Beziehung gemacht, dass sie lieber alleine bleiben und einsam vereinsamen. Für Beziehungen braucht man Zeit und Engagement. Im Laufe unseres Lebens stehen wir in vielen Beziehungen. Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Erzieher, Lehrer, Ausbilder, Arbeitgeber, Freunde und Bekannte. in Vereinen, zu Nachbarn, Ärzten und der Gemeinde. Zu Jesus, zum Heiligen Geist und zu Gott dürfen wir auch eine Beziehung eingehen. Was macht eine gute Beziehung aus? Wie gestalten wir eine gute Beziehung? Was gehört zu einer guten Beziehung? Und wie kann unsere Seele in Frieden leben? Darauf hoffe ich auf Antworten aus der Predigt. Ich lese uns noch ein Gebet von Antje Sabine Negli. Dir anvertraue ich mich. Du bist da, Gott, wenn meine Kraft müde wird und meinen Mut der Atem ausgeht. Du bist da, Gott, wenn ich unruhig werde und mich verloren fühle. Du bist da, wenn die Freude eingetrocknet und mein Vertrauen in Stolpern gerät. Du bist da, wenn ich dich in Zweifel ziehe und mir alles fraglich wird. Ich muss nicht stark sein und alles im Griff haben. Du bist da, du bist der Gebende. Mit leeren Händen darf ich kommen. Der Tag heute ist schwer. Körper und Seele sind schwer. Aber du bist an meiner Seite, voller Güte und voller Verstehen. Bei dir finde ich Ruhe und Frieden. Du bist da, Gott. Dein Heilwort richtet mich auf. Dir anvertraue ich mich.
Ich komme noch mal zurück auf dieses Motiv. Es wurde uns vorgestellt als ein Deckenfresko aus der Sixtinischen Kapelle. Und die meisten werden es ja kennen, dieses Fresko. Es entstand 1508 bis 1512, also 4 Jahre lang hat Michelangelo daran gearbeitet. Und es stellt eben dar, dass Gott Adam erschafft. Das ist kein statischer Moment, sondern das ist hochaktiv, was sich hier abspielt. Denn Gott tritt in Beziehung zu Adam, zum Menschen, zu seinem Gegenüber. Nur eine ganz kleine Lücke trennt ihn noch, den Menschen, von Gott. Doch die Spannung, die wird deutlich. Es zieht Gott zu seinem Geschöpf, zum Menschen. Es entsteht also eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, die von Gott ausgeht. Das will sagen, Gott sehnt sich nach Beziehung zu seinen Geschöpfen. Wir bleiben mal einen Moment bei diesem Bildausschnitt, denn es ist uns ja versagt, Gott in einem Bild darzustellen. Wir bleiben hier dabei, um mal die Lücke uns anzuschauen, die zwischen diesen beiden Fingerspitzen entstanden ist oder noch besteht. Wir wissen es nicht und könnten aber fragen, ist das dieses Stück Freiheit, das Gott dem Menschen überlässt? Freiheit, mit ihm in Beziehung zu treten oder nicht? Oder ist es die Möglichkeit, die Beziehung abzubrechen, sodass eine Lücke oder anders, ein anderes Wort, ein Sund oder noch ein anderes Wort, Sünde entsteht? Und dieser entstandene Sund, der muss überwunden werden. Darum das heutige Thema Beziehung. Und was eine Beziehung konkret ist, hat Tamara eben angedeutet. Es ist wirklich so, dass es eine Beziehung, eine Verbindung zwischen zwei Menschen, die nur zustande kommen kann, wenn sie erwidert wird, ist. Erst dann wird eine Verbindung zu einer Beziehung. War es doch stets eine Enttäuschung, wenn in meiner Jugend ein Mädchen meine Bemühung, mit ihm in Beziehung zu treten, nicht erwiderte. Letztlich war es gut so, denn sonst wäre es nicht zur Beziehung zu meiner Frau Erika gekommen, die 56 Jahre Ehe nach sich zog. Weil sie in Beziehung zu mir trat, weil sie meine Beziehung erwiderte. Also wir halten fest, eine Beziehung kann nur dann zustande kommen, wenn sie erwidert wird. Das geht mich an. Da wird's ganz persönlich, dieses Bild. Gott ist zu mir in Beziehung getreten. Gott. Jesus kommt mir ganz nahe. Aber, und jetzt kommt die Frage, erwidere ich diese Beziehung mit meinem ganzen Leben? Damit stellen sich mir einige Fragen. Habe ich eine lebendige Beziehung zu Gott, meinem Vater? Das heißt, höre ich sein Reden? Habe ich Frieden? Bin ich in ihm geborgen? Kann ich mich in ihm fallen lassen? Hält meine Verbindung mit ihm in Schwierigkeiten stand? In Krisen? In Bedrohungen? Gibt er mir Trost, wenn ich ihn brauche? Leitet er mich und erzieht er mich? Fühle ich mich von ihm angenommen und geliebt? Es ist ja so, dass entweder diese Funktionen ihre Bedeutung haben in meinem Leben oder sie sind gestört. Und wenn ich Gottes Reden nicht höre, höre ich mein Inneres auch nicht. Und mein Nächster, der interessiert mich eigentlich auch nur am Rande. Oder er wird von mir nur benutzt. Beziehung heißt also, mit einer Person zu reden und dessen Reden zu hören. Auf die Person zu achten, sie zu verstehen. Beziehung bedarf des Vertrauens. Ohne dass ich vertraue, kann ich keine Beziehung zum anderen aufbauen. Beziehung heißt aber auch, vergeben zu können. Und das hat alles sehr viel mit meiner Vergangenheit zu tun. Im Idealfall war unser Elternhaus doch ein Ort, der uns Geborgenheit gegeben hat, der uns Sicherheit gab, wo wir uns willkommen gefühlt haben, wo wir von unseren Eltern angenommen worden sind und uns bedingungslos geliebt gefühlt haben. Auch wo uns Grenzen gesetzt wurden, uns aber auch klar und deutlich vergeben wurde, wenn wir diese überschritten haben und um Vergebung baten. Diese positive Prägung durch unsere Kindheit verinnerlichen wir als grundlegend positives Lebensgefühl in der Tiefe unserer Seele. Und, was erstaunlich ist, dieses führt oder diese in der Kindheit eingeprägten Dinge, die das Angenommensein, die emotionale Sicherheit bedeutet, die fühlen wir noch als Erwachsener. Wir fühlen uns geborgen, wir haben Selbstvertrauen und können uns selbst annehmen, weil wir geliebt worden sind. Wir sind liebesfähig. Und dieses Urvertrauen gibt uns als Erwachsenen inneren Halt und Schutz. Nun ist es aber leider so, dass kein Mensch in der Kindheit solche positiven Erfahrungen ausschließlich machen konnte. Eltern machen Fehler, Geschwister sind oft brutal und verletzend, andere Bezugspersonen, Kita-Erzieher, Lehrer können lieblos, ungerecht sein und überfordert. Auch dann, wenn ich mich nicht mehr erinnern kann oder wenn ich es herunterspiele. Diese negativen Erfahrungen sind Prägungen, die eine massive Auswirkung auf uns haben. Sie haben nämlich das Potenzial, unser Urvertrauen zu zerstören. Menschen mit einem gestörten Urvertrauen haben Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl. Sie können sich selbst nicht richtig annehmen und sind unsicher. Sie haben oft Beziehungsschwierigkeiten, sind schnell eifersüchtig. Sie haben Probleme, Liebe zu geben und Liebe anzunehmen. Sie haben große Probleme zu vergeben. Und sie sind oft voller Misstrauen. Sie haben deswegen wenig inneren Halt. Ihre Seele ist tief verletzt. Es gilt der Grundsatz, verletzte Menschen verletzen andere, ob sie es wollen oder nicht. Diese kindlichen, positiven und negativen Prägungen sind unser Lebensfundament. Darauf baut sich alles Spätere auf. Sie sind mir zwar nicht bewusst, aber sie steuern mich und unbewusst und legen mein Verhalten fest. Ich bin nichts wert. Ich bin ungewollt. Ich genüge nicht. Ich bin nicht wichtig. Oder ich falle doch nur zur Last. Ich kann niemandem vertrauen. Ich bin alleingelassen, hilflos und unterlegen. Ich bin für alles verantwortlich. Und ganz besonders auch, das geht sowieso schief. Wie bewältigen wir das? Wir entwickeln Schutzstrategien. Wie zum Beispiel, ich muss lieb und artig sein oder ich darf mich nicht wehren. Oder aber ich muss aggressiv sein und für mich kämpfen, ich muss alles richtig machen, darf keine Fehler machen, ich darf keinen eigenen Willen haben und ich muss mich anpassen. Ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss alle Erwartungen erfüllen, ich muss allen Menschen misstrauen und darf niemandem vertrauen, ich muss mir selbst helfen und darf nicht Nein sagen. Dieses Verhalten wird in das Leben des Erwachsenen übernommen, weil es ja Bestandteil meiner Persönlichkeit in der Kindheit geworden ist. Da stellt sich uns die Frage, wie geht das uns? Wie geht es uns Christen damit? Ich denke, Sie haben es hier besonders schwer. Wir sagen, Jesus ist mein Herr. Aber die Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus. Der wirkliche Herr in meinem Leben sind meine in der Kindheit erworbenen Festlegungen. Wenn die Schutzstrategie dann lautet, du darfst niemandem mehr vertrauen, dann kann ich als Christ auch Gott nicht vertrauen. Und noch etwas, ich kann Jesus nicht lieben. Und dann schleppe ich dieses Misstrauen aus der Kindheit ein Leben lang mit mir rum, ohne die Ursache zu erkennen. Und so lebe ich ein Christsein, das nicht in der ganzen Tiefe meiner Seele reicht. In die ganze Tiefe meiner Seele. Ich bin gespalten. Alle unsere Probleme beruhen auf diesen genannten Selbstschutzmechanismen. Persönliche Probleme, Schwierigkeiten bei der Arbeit, Schwierigkeiten in der Ehe, mit den Kindern, Probleme mit Gott. Wie sehen diese Selbstmechanismen nun aus, die da zu solchen Konflikten mit meiner Umgebung führen? Wie komme ich da raus aus diesem Dilemma? Man kann sie an 12 Formen festmachen. Die Opferrolle. Ich genüge den Anforderungen, die meine Umwelt mir stellt, nicht. Ich bin zu schwach. Ich bin Opfer dieser Umstände, für die ich ja gar nichts kann. Schuld tragen doch die anderen. Die Projektion ist auch ein solcher Selbstschutz. Ich übertrage meine Gedanken, meine Vorstellungen, meine Erwartungen auf andere. Je weniger ich mit denen dann rede, umso mehr neige ich dazu, zu vereinsamen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Episode mit dem Hammer, dass da einer sich sagte, mein Nachbar, der hat was gegen mich, der hat mich gestern nicht so richtig gegrüßt, wie er das sonst tut. Aber soll ich den jetzt um den Hammer bitten? Ihr erinnert euch, nachher ging es dann so aus, dass er vor seiner Tür stand und sagte, behalt deinen Hammer, ich brauche den nicht. Das war eine Projektion meiner Empfindungen auf diesen Nachbarn. Das dritte wäre der Perfektionismus. Perfekt sein heißt doch fehlerfrei sein. Es ist der Versuch, das Defizit an Liebe und Angenommensein aus der Kindheit auszugleichen. Und zwar durch Leistung. Das vierte, das Harmoniestreben. Ein ungesundes Harmoniebedürfnis haben Menschen, die schon früh gelernt haben, eigene Wünsche und Gefühle zu unterdrücken. Sie haben große Angst anzuecken und deswegen konfliktscheu zu werden. Und das kann dazu führen, dass sie vor der Wirklichkeit die Augen verschließen. Das Helfersyndrom kennen wir bei Menschen, die einen unglaublichen Drang haben zu helfen. Dadurch fühlen sie sich aufgewertet. Sie binden sich bevorzugt an solche Partner, die erhebliche Probleme und Defizite haben. Das Machtstreben, typische ursächliche Gefühle sind, ich muss alles im Griff haben, denn ich bin wer. Auch die Sturheit ist eine Form, sich aufzuwerten, auf Kosten anderer natürlich. Es ist der Versuch, meine Minderwertigkeit zu überspielen. Das Kontrollstreben, damit demonstriere ich vermeintliche Überlegenheit, will etwas Besonderes sein. Interessanterweise gehört dazu auch die Kontrolle der eigenen Gesundheit, wenn die Beschäftigung damit übermächtig wird. Die Selbsterhöhung, die geschieht meistens durch Aggression, die durch Kränkung der eigenen Person entstanden ist. Ich bin unterlegen, komme zu kurz, bin nicht wichtig. Das führt dann dahin. Aggression kann auch hinter Zynismus und Witzeleien versteckt sein. Die Verwöhnung. Wenn einer stundenlang am Computer sitzt und sich um nichts anderes kümmert oder nur das Training für den Marathonlauf kennt oder das Üben eines Musikinstrumentes, müssen andere seine Aufgaben übernehmen. Und das macht ihn beziehungsunfähig. Das Fluchtverhalten ist ein Mittel, das dem Selbstschutz dient, wenn man zum Beispiel einer Konfrontation, der man nicht gewachsen fühlt, aus dem Wege geht. Wenn ich allein bin, bin ich in Sicherheit. Man kann also in die Einsamkeit flüchten und so den Menschen weglaufen. Das elfte ist die Sucht nach Anerkennung. Wir kennen das aus dem Narzissmus. Das ist dem Narzissmus gleichzusetzen. Ein Narzisst ist ja ein Mensch, der sich in selbstverliebter Art als großartig, unfehlbar, bedeutend wahrnimmt. Dazu gehört auch die Abwertung anderer Menschen, wodurch man sich selber aufwertet. Die Lüge. Wenn jemand Gefühle nicht richtig wahrnehmen, verstehen oder ausdrücken kann, dann fehlt ihm das Vermögen, sich in die Gefühle anderer hineinzuversetzen. Er spielt gegenüber seiner Umgebung Rollen und versteckt sich hinter Masken. Er muss sich immer von seiner besten Seite zeigen. Und damit belügt er sich und die anderen. Können wir uns hinter diesen Selbstschutzmechanismen wiederfinden? Nicht jeder ist von uns allen mit allem betroffen. Aber wie gehe ich nun damit um, wenn ich festgestellt habe, dass so einiges davon auf mich zutrifft? Die Psychologie, die rät an dieser Stelle, ein anderes Verhalten einzuüben. Aber geht das? Zunächst ist festzustellen, dass ein Mensch grundsätzlich sein Verhalten nur dann ändert, wenn das Ergebnis der Änderung attraktiver ist als der gegenwärtige Zustand. Kein Mensch lässt etwas los, was ihm vermeintlich Sicherheit gibt, wenn er nicht etwas Besseres dafür bekommt. Und hierin liegt das Dilemma. Wir spüren, dass wir in mancherlei Hinsicht unfrei sind, in Beziehung zum anderen, zu mir selbst und zu Gott. Dabei ist er, Gott, alles, hat er alles dafür getan, um uns zu freien Menschen zu machen. Das heißt, nicht mehr Sklaven unserer Prägungen, Veranlagungen, Umstände zu sein. Der einzige Weg der Veränderung und Heilung unserer Seele ist der, die Beziehung zu Jesus zu suchen, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Danke. Um diese Lücke zu schließen. Wie geht das, dass die Lücke zu Gott geschlossen wird? Im Gebet und in der Seelsorge. Das sind zwei gute Wege. Die Bibel fordert uns dazu auf, einander die Sünde zu bekennen, damit wir geheilt werden. Und in seinem ersten Brief schreibt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und von jedem Unrecht reinigt. Dann kann ich diese Schuld, dies Versagen, loslassen. Ist das nicht wunderbar? Denn darum geht's. Dann wird das Erlösungswerk Jesu an uns wirksam. Wenn wir aber sagen, wieder ein Bibelzitat, wir hätten nicht gesündigt, machen wir uns zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. So klar ist Gottes Ordnung für seine Beziehung zu uns. So klar, deutlich und einfach. Er kann mir den Willen schenken, Dinge, die in meiner Entwicklung nicht in Ordnung sind, überhaupt erst einmal zu erkennen. Er kann mir auch den Willen schenken, Verhaltensweisen loszulassen. Nur er kann mir Heilung schenken und die schmerzlichen Defizite in meiner Entwicklung ausfüllen. Nur er kann mir Trost geben. Heilung und Trost kann ich mir nicht selber einreden. Allerdings geht dieser Prozess nicht von einem Tag auf den anderen. In der Seelsorge ist es ja so, dass ich da diese Erfahrung machen kann. Und das sehr deutlich. Denn da habe ich die nötige Begleitung dafür, denn ich muss mich gegebenenfalls von erkannten Fehlhaltungen, von Selbstschutzverhalten lossagen. Oft immer wieder, wenn diese sich ein Leben lang eingeschliffen haben. Und erfahrungsgemäß muss man auch von Bindungen an widergöttliche Mächte gelöst werden. Und das alles geht nicht alleine. Es ist ja so, dass wir alle eine schnelle Heilung, möglichst ohne uns ändern zu müssen, wünschen. Heilung, ohne unsere falschen Sicherheiten loslassen zu müssen. Aber Gott will mehr von uns. Er will Heilung von Körper, Geist und Seele. und er will unsere Seele und unser Sein auf sich hin ausrichten. Und diesen Weg geht er mit uns, wenn wir die Beziehung zu ihm suchen. Dieser Weg läuft immer über das Selbsterkenntnis zur Sündenerkenntnis und so zum Sündenbekenntnis. Dann kann Veränderung, Heilung möglich werden. Und wir wissen ja auch von Rückschlägen. Damit können wir wieder und wieder zu Jesus kommen. Er ist immer für uns da und will, dass wir so auf diese Art reifen, wachsen, weiterkommen im Glauben, Frieden finden für unsere Seele. Mit der Raucherei habe ich als Schüler schon begonnen. Es waren anfangs Zigaretten. Dann kam die Frage der Sucht auf. Nicht bei mir, ich kann auch anders und rauchte Pfeife. Ich habe gemerkt, dass mich das im Laufe der Zeit als Mensch, der mit Gott leben möchte, doch in die, Entfernung von ihm hineinführte und habe das immer wieder bekannt als Sünde, habe die Befreiung davon sehr wohl gut und aufbauend empfunden und bin wieder rückfällig geworden. Und so ging es eine ganze Zeit und ich überlege immer noch, was denn da eigentlich los war, als ich merkte, dass meine Scham immer wieder hier mit einer selben Sache nicht zurechtzukommen und diese liebevolle Geduld des Seelsorgers, es waren schließlich, die mich unter Tränen damals von dieser Sucht befreite. Und das ist schon einiges her. Ich war frei von jedem Verlangen nach Nikotin bis heute. Die Bibel zeigt uns deutlich, bei vielen Menschen, die Jesus geheilt hat, waren fast immer praktische Glaubensschritte erforderlich. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Sündige weiterhin nicht mehr. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie und lehret sie halten. Ohne aktive Glaubensschritte gibt es keine Heilung. Je älter ich werde, je näher mein Lebensende naht, umso wichtiger wird mir meine Beziehung zu Gott. Es handelt sich dabei übrigens um eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung, die der Christ eingeht. Sie geht zwar von Gott aus, aber ich erwidere sie, indem ich seine Gebote halte, heißt es in seinem Wort. Und seine Gebote sind nicht schwer, steht im 1. Johannes. Paulus bittet darum, der Herr lenke eure Herzen zur Liebe Gottes. Der Evangelist Johannes schreibt weiter, seht, welche Liebe hat uns der Vater geschenkt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Wer seinem Wort gehorcht, in dem kommt Liebe zur Vollendung. Diese Liebesbeziehung gilt es immer wieder zu erneuern und zu vertiefen, um Frieden für meine Seele zu finden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.